einfache Sache. Der Punkt ist ja der, was euch vom Thema her, so habe ich es mindestens verstanden, wichtig ist, wie müssen wir bezeugen? Das, was Jesus ausmacht, was seine Wahrheit ausmacht, das, was unsere Sicht, unsere Meinung ausmacht, das ist nicht einfach immer deckungsgleich. Aber die Grundfrage, die ja drinsteckt, ist, wie müssen wir als Christenmenschen das bezeugen, was das Evangelium ausmacht? Und darum soll es jetzt gehen. Und jetzt gleich die nächste Folie, Kai. Du kannst, wenn du willst, immer hergucken. Ich gucke dich dann in einer besonderen Weise an, als es weitergeht. In dieser Müssen steckt aus meiner Sicht eine dreifache Verpflichtung. Für den Paulus war das ganz was Wichtiges. Es liegt so etwas wie ein Zwang auf ihm, den er empfindet im Blick auf die Bezeugung des Evangeliums. Und ich habe es mal jetzt so versucht, in einer dreifachen Verpflichtung dieses Müssen so aufzunehmen, dass sichtbar wird, was meines Erachtens mindestens bedacht werden muss. Ist bei weitem nicht alles. Und zwar, es geht uns ja darum, Jesus zu bezeugen. Sprich, im Blick auf das, was wir bezeugen, müssen wir als erstes nachdenken. Und das heißt, ganz simpel, es geht darum, wirklich ihn zu bezeugen. Das hört sich leichter an, als es ist. Was heißt eigentlich das, was Jesus ausmacht? Was ist das, was er gibt? Also von der Jahreslosung her, können wir Jesus so bezeugen, dass wir wirklich ihn bezeugen, wenn wir sagen, er ist der, der Heil macht, der Menschen, wenn sie krank sind, gesund macht? Können wir das einfach so sagen? Bezeugen wir dann wirklich ihn? Oder bezeugen wir Jesus dann, wenn wir sagen, er hat in Vollmacht gehandelt und wir als solche, die ihm nachfolgen, handeln in der gleichen Vollmacht? Oder könnte es sein, dass wir ihn dann gar nicht wirklich bezeugen, weil sein Leidensweg dann auf der Seite bleibt? Weil zu seiner Vollmacht immer auch eine Unmacht gehört? Jesus hat in Nazareth nicht heilen können. Also bezeugen wir wirklich ihn, wenn wir ihn einseitig bezeugen? Und aus dem Grund glaube ich, wie müssen wir bezeugen? Die Verpflichtung Jesus gegenüber zu sagen, was macht ihn wirklich aus? Und aus dem Grund schließt diese Fragestellung aus meiner Sicht zentral ein, dass wir darauf aus sind, ihn tiefer kennen, verstehen zu lernen. Denn wenn wir nicht klar vor Augen haben, wen wir da bezeugen, dann macht die ganze Fragestellung aus meiner Sicht keinen wirklichen Sinn. Und es ist gar nicht so leicht. Könnt ihr euch einmal selber fragen, wie ihr Jesus seht? Was ist das, was ihr anderen bezeugt im Blick auf das, was Jesus ausmacht? Also jetzt sind ja auch schon ein paar etwa in meinem Alter hier und auch schon ein paar, die ein bisschen älter sind. Wo wir ja noch jung waren, ja, wie ist da Jesus bezeugt worden? Mindestens bei uns. Es geht um die Nachfolge, um die Selbstverleugnung. Dass du wirklich bereit bist, für Jesus alles aufzugeben. Das wird heute ja nicht mehr so schnell, so deutlich angesprochen, wie das damals war. Bei uns ist deutlich angesprochen worden, es geht um den Gehorsam. Darüber wird heute später, wenn überhaupt, gesprochen. Und das, warum ich das sage, auch da, wo sind wir in der Gefahr, einseitig zu bezeugen, was Jesus ausmacht? Ist nämlich gar nicht so leicht. Deshalb ist mir das am Anfang das Wichtigste. Wir müssen uns, um diesem Thema wirklich gerecht zu werden, genau dem stellen und fragen, was macht ihn wirklich aus? Und jetzt kommen wir auf was Wichtiges. Jeder von uns hat ja, wenn es gut geht, sagen wir es vorsichtig, wir denken, dass wir Jesus so sehen, wie er ist. Oder? Geht euch auch so? Das Thema aber fordert uns heraus zu sagen, sei noch mal bereit, Neues von Jesus dazu zu lernen. Ist uns jetzt an der Mission schon noch mal ganz deutlich geworden, wir machen deshalb der Power Day dieses Jahr genau zu dieser Fragestellung Unknown Jesus. Der nicht gewusste, der unbekannte Jesus, das, was wir gerne auf der Seite lassen. Und das sind Dinge, die meines Erachtens notwendig dazugehören, wenn es darum geht, wie müssen wir bezeugen, wen müssen wir eigentlich bezeugen? Denn ich halte es für zu kurz gegriffen, wenn wir ansetzen bei, wie machen wir es? Also im Sinne von Gesprächstechnik oder weiß der Geier was. Also das kann man alles auch einmal machen, aber ich finde, das greift alles zu kurz. Deshalb ist mir das am Anfang entscheidend wichtig. Und dann natürlich die Frage, wo lassen wir uns in dem, wie wir bezeugen müssen, wirklich von ihm bestimmen? Von dem, was Jesus ausmacht? Denn das ist, glaube ich, zentral für unsere Fragestellung, wie er bezeugt hat, dass wir in der gleichen Weise bezeugen. Und jetzt habe ich nur mal ein paar Stichpunkte hinschrieben. In Vollmacht, ja. Aber ohne Zwang. Und zwar ohne Zwang, egal in welcher Form der Zwang daherkommt. Dass wir wirklich, ich sage es zugespitzt, glücklich sind, wenn ein anderer, wo wir im Evangelium bezeugen, wo er sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Dass wir innerlich nicht sagen, ja, aber das ist aber schlimm. Sondern dass wir sagen, Mensch, klasse, dass einer sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Also nicht ein verborgener Zwang, sondern Jesus redet in Vollmacht, aber er zwingt nicht. Jetzt geht es aber weiter, mehr noch. Er macht es demütig. Und was ich mit demütig meine, ist bei Jesus das, er ist der Herr dieser Welt. Aber er kommt nicht mit seiner Macht. Er tritt so auf, dass man ihn missversteht, dass man ihn verkennt. Und das lässt er zu. Jetzt wollen wir schnell die nächste Folie, Kai. Das Spannende ist, gleich in Markus 3, wo Jesus einige Machttaten getan hat, vollmächtige Worte gesprochen hatte, heißt, die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Was ist das? Das ist nichts anderes als, Jesus wird komplett missverstanden, verkannt in dem, was ihn ausmacht. Aber genau das lässt er zu. Er tritt jetzt nicht in einer Weise auf, dass er seine Macht, seine Autorität ausspielt, sondern er antwortet darauf mit einem Gleichnis. Also er geht damit um, er lässt sich ein auf das, dass er missverstanden und verkannt wird. Und das ist, wo ich glaube, was wichtig ist für uns. Wir regeln uns dann immer wieder mal auf über solche Leute, die komisch denken oder sich sperren oder was auch immer. Ich glaube von euch, ich habe jedenfalls sowas noch nicht erlebt, also dass mir jemand so kommt. Aber daran können wir uns orientieren. Wie Jesus, und jetzt wieder zurück, Kai, bitte. Wie Jesus in dieser Demut und nicht anders. Das scheint mir eine ganz wichtige Herausforderung zu sein. Dass Jesus, der vom Vater im Himmel ausgeht, wenn einer was versteht, dann er. Der aber so auftritt, dass man ihn missverstehen kann, missdeutet, ins krasse Gegenteil verkehrt. Also nicht Wahrheit in dem Sinne bringt, dass er sagt, und jetzt müssen alle anderen sich beugen. Sondern es ist möglich, ihm zu widersprechen. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben die Wahrheit nicht so und die Wahrheit des Evangeliums, dass die anderen einfach sich beugen müssten. Im Gegenteil, und jetzt nehmen wir den Paulus auf, wir bitten. Jetzt mache ich zwei Folien schön weiter, Kai. Der Paulus sagt in 2. Korinther 5, 20 in einer ganz genialen Weise, wir sind was? Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns und jetzt entscheiden. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie bezeugen wir in der Form der Bitte? Und das finde ich Wesentliches. Klar, das Ganze geht von dem aus, was Gott getan hat. Das führt der Paulus toll aus. Gott war in Christus, er versöhnte in ihm die ganze Welt mit sich. Also von dem her, was die Wahrheit des Evangeliums ausmacht, bitten wir, nicht zwingen, nicht herrschen durchs Evangelium, sondern wir bitten. Mehr nicht. Aber jetzt, wenn ich sage mehr nicht, gibt es eigentlich was Tiefereres als zu bitten? Gibt es was Schöneres als das Evangelium mit Menschen so zu teilen und sie zu bitten, sich damit zu beschäftigen, sie zu bitten, sich mit dem auseinanderzusetzen, sie zu bitten, sich darauf einzulassen? Ist das nicht eigentlich eine ganz tiefe Form, wirklich im Sinne der Liebe zu bezeugen? Das ist ja auch sonst in unserem Miteinander. Da, wo es uns gut geht, ist, wenn einer nicht versucht, durch die Einsicht und Erkenntnis, die er hat, über uns zu herrschen, sondern wo er mit dem, was er weiß, sich so auf mich einlässt, dass ich merke, er will wirklich, dass sich mir etwas erschließt. Deshalb finde ich die Form der Bitte im Evangelium ganz genau angemessen. Und wir akzeptieren darin genau das nicht, wir haben die Macht darüber, was das Evangelium beim anderen bewirkt. Also, dass wir dieser Unverfügbarkeit im Blick auf das Wirken vom Heiligen Geist Raum geben und es ernst nehmen im Blick auf das, was unsere Aufgabe, was unser Teil überhaupt sein kann. Und jetzt kurz zu 1. Thessalonicher 2, 13. Und das ist jetzt das besonders Wichtige. Da, wo das geschieht, wo wir wie Jesus bezeugen, geschieht immer wieder genau das, was der Paulus da voller Staunen und Dankbarkeit zum Zug bringt. Dass er sagt, wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen predigt. Und jetzt sagt er es ganz besonders, dass ihr von uns als Menschen, Menschenwort empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Und da steckt jetzt meines Erachtens was Zentrales drinnen, nämlich, wir können nicht das, was wir bezeugen, von vornherein nach außen anderen gegenüber ausweisen als Wort Gottes. Können es nicht ausweisen als Wahrheit Gottes, sondern wir bezeugen als Menschen etwas. Und es ist ein Wunder vom Wirken des Heiligen Geistes, dass Menschen dann in dem, was wir bezeugen, erkennen, das ist die Wahrheit Gottes. Und dann entsprechend das so aufnehmen. Und er sagt in der Tat ja wunderbar, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Das ist mir wesentlich für das Thema. Also ich kann es auch nochmal anders sagen. Wenn wir erwarten oder denken, es wäre möglich, jemand zu zeigen, dass wir die Wahrheit Gottes bringen, und zwar bevor wir das Evangelium bezeugen, dann würden wir im Grunde genommen aus meiner Sicht das Evangelium abschwächen. Weil wir denken, nicht das Evangelium selber hat die Kraft, sich so bei Menschen zum Zug zu bringen, dass sie erkennen, da spricht Gott selber. Ja, da müssen wir es von irgendwo anders her haben. Ich komme gleich nachher nochmal drauf zurück, um das an einer bestimmten Stelle zu zeigen. Das ist mir ganz arg wichtig an der Stelle, weil es entlastet uns. Es entlastet uns ganz simpel. Ob ich es jetzt so mache oder so mache, ob ich so bezeuge oder so bezeuge, darauf kommt es. Ich bin jetzt 59 morgen. Es gibt so viele unterschiedliche Weisen, wie wir das Evangelium bezeugen können. Machen wir weiter. Gehen wir zum nächsten Punkt, Kai. Jetzt dreifache Verpflichtung. Die erste war Jesus gegenüber. Jetzt kommt die zweite, den Mitmenschen gegenüber. Denn wir wollen ja anderen Jesus bezeugen. Also müssen wir jetzt die anderen in den Blick fassen. Was macht die anderen aus? Ich sage zunächst so, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir mitfühlend und verstehend das Evangelium bezeugen. Was ist es eigentlich, wie es Menschen geht? Lassen wir das an uns heran. Wenn wir nicht verstehen und nicht mitfühlen, wie es Menschen geht, weiß ich nicht, wie wir das Evangelium sinnvoll bezeugen sollen. Jesus hat genau das ausgemacht. Er hat gespürt, wie es Menschen geht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns. Lassen wir uns auf das, wie es anderen geht, wirklich ein. Wenn ich sage wirklich ein, meine ich auch genau darin, wo sie anders denken, wo sie anders fühlen, wo sie anderes wollen. Dann lebensrelevant habe ich es genannt, was Menschen bewegt. Und jetzt ist es so, das kann man sehr oberflächlich verstehen und sagen, da bewegt jemand, ich mache es jetzt mal simpel, da ist die Rente zu knapp. Jetzt, was hieß jetzt Evangelium lebensrelevant verkündigen? Jesus schenkt dir dein Reichtum. Oder gar so ein Erbe von irgendjemand. Und dann wirst du reich und dann kannst du Pferde kaufen, brauchst nichts mehr arbeiten. Jetzt wissen wir ganz genau, das ist eigentlich völliger Quatsch. So können wir Jesus nicht bezeugen. Aber jetzt, was heißt denn lebensrelevant? Jesus lebensrelevant bezeugen für jemanden, der darin leidet, dass er zu wenig Rente hat. Wir können es halt noch schärfer sagen. Alles das, was mit Armut zu tun hat. Was heißt es da? Was heißt lebensrelevant? Oberflächlich gedacht heißt es, die Kirche soll dazu helfen, dass die Leute mehr Lebensstandard gewinnen. Und jetzt wichtig, ich halte das nicht für falsch. Also, mir liegt an sozialer Gerechtigkeit und dass Menschen nicht in ihrer Armut bleiben. Darum geht es mir gar nicht. Aber die Frage ist für mich, was heißt denn hier lebensrelevant? Und jetzt könnte doch sein, dass wir vielleicht einen Schritt tiefer gehen und sagen, was gibt das Evangelium, was gibt Jesus im Blick auf einen Menschen, der dauerhaft arm bleibt? Denn ganz viele Menschen auf dieser Welt bleiben dauerhaft arm. Denen hilft nicht das, was wir politisch, gesellschaftlich verändern. Und wenn das Evangelium erst dann, was lebensrelevant für Arme zu sagen hat, was dann? Dann sind wir arme Tröpfe. Und deshalb wäre die Frage für mich da, was gibt Jesus genau an der Stelle für jemanden, der arm bleibt? Was gibt Jesus genau an der Stelle, wo jemand krank bleibt, unheilbar? Was gibt jemand an der Stelle, wo man kinderlos bleibt, wo man ledig bleibt, wo man und so weiter? Also wo genau nicht das eintritt, was man sich erhofft hat. Und da müssen wir doch dann, da muss wirklich was lebensrelevant werden. Also ich wehre mich gegen oberflächliche Relevanz im Blick aufs Leben, wo man immer noch sagt, was ist gerade das direkte Bedürfnis und jetzt, was gibt das Evangelium? Das greift meines Erachtens zu kurz. Aber, und jetzt das Aber, und jetzt muss ich auf Wien kommen. Jetzt komme ich auf Wien. Normalerweise schreiben wir, wenn wir so kurz unterwegs sind, keine Karten. Aber dieses Mal haben wir 10 Postkarten geschrieben. Meine Frau 7, ich 3. Und jetzt ist so, meine Frau hat dann unserem Fabian eine Postkarte geschrieben. Und jetzt frage ich euch, wie schreibst du jemand, der geistig behindert ist, der begrenzt nur sieht, weil er auch schlecht sieht, wie schreibst du ihm eine Postkarte? Was schreibst du da rein? Dass es für ihn eine Relevanz hat. Und meine Frau sitzt da, sie schreibt die Postkarte und dann schiebt sie es mir rum zum Unterschreiben und dann lese ich es durch und dann denke ich, jetzt verstehe ich, was ich am Mittwoch im Lebenshaus sagen muss. Jetzt, was hat sie reingeschrieben? Zwei Dinge. Das erste, in Wien gibt es ja viele Cafés und wie die so sagen, tolle Mehlspeisen. Und dann schreibt sie rein, Fabian, richtig viele Cafés, tolle Kuchen und jetzt unser Fabian trinkt gern einen Kaffee und isst dann einen Kuchen dazu. Also sie setzt an bei dem, wo sie weiß, da ist bei ihm eine Antenne, da ist bei ihm sowas wie, da schwingt sofort bei ihm was. Ja? Das ist das Erste, wo sie ansetzt. Das Zweite, was sie schreibt, ist, schreibt sie, Fabian, wenn du jetzt hier wärst in Wien mit uns, da ist so viel Kopfsteinpflaster, dein Rollstuhl würde dich durchschütteln. So, das schreibt sie in der Karte. Wenn er jetzt hoffentlich heute die Karte irgendwann gekriegt hat, weil es dauert ein bisschen immer länger in seiner Einrichtung, bis sie dann bei ihm ankommen ist, dann wird er die Karte vorgelesen bekommen und es wird ihn berühren. Warum? Weil meine Frau in einer genialen Weise gespürt hat, was ist für ihn relevant. Und das ist jetzt die Herausforderung. Sind wir so bei Menschen, dass wir spüren, was ist für sie relevant? Extrem wichtig. Und jetzt kommt ein dritter Teil, der muss jetzt sein, da führt nichts dran vorbei. Ich habe es mal genannt, wahrheitssensibel. Was meine ich damit? Wir haben in unserer Gesellschaft Menschen, die ganz unterschiedlich über Wahrheit denken. Komplett unterschiedlich. Da gibt es Übergänge fließender Art und alles. Das ist jetzt ein bisschen schematisierend, dass wir jetzt einmal sagen, das, was man prämodern nennt, modern und postmodern, dass wir mal sagen, was macht das eigentlich aus? Wie verstehen Menschen unterschiedlich Wahrheit? Weil wenn wir dafür nicht sensibel sind, dann sind wir unfähig, uns wirklich so auf Menschen einzulassen, eben in dem Sinne, dass sie wirklich hören können. Und jetzt brauchen wir mal diese Übersicht, wo ich das kurz erläutern will. Der Punkt ist der, wir fangen mit der Prämoderne an, die von der Tradition her geprägt sind. Da ist so, wenn es um Wahrheit geht, sagen die Folgendes ganz klassisch. Es gibt eine einzige Wahrheit und die ist klar. Ja? Ist ganz klar, wer Gott ist, wie Jesus ist, was ihn ausmacht, fertig, das ist klar. Was der Mensch als Sünder ausmacht, Punkt. Die ist unbestreitbar, diese Wahrheit. Und für diese Wahrheit kann man nur kämpfen und für die muss man kämpfen. Gegen alle die, die das nicht glauben und die das irgendwie relativieren wollen. So, das ist das, vereinfacht gesprochen, was ein prämoderner Mensch ausmacht, im Blick auf das, wie er Wahrheit versteht. Damit hängt zusammen das, was die Wahrheitsquelle, also von woher gewinnt man diese Wahrheit, die gewinnt man von der Tradition her, von Autoritäten her. Also, dass man entweder sagt, unser Pfarrer hat gesagt, der Papst war schon immer, oder die Konzilien oder was auch immer, je nachdem, was jemand ausmacht. Und das, was die Kirche glaubt, das ist eine kurze. Jetzt kommt das, was man Moderne nennt, das ist, was jetzt ganz stark ist, also ganz grob, seit der Aufklärung uns in großen Teilen bestimmt, was das, was Wissenschaft ausmacht, zum Großteil bestimmt. Da geht das Ding so. Es gibt zwar nur eine Wahrheit, also man hat den Anspruch, es gibt eine Wahrheit, weil es gibt eine Wirklichkeit und deshalb auch eine Wahrheit. Aber die ist nicht von vornherein klar. Deshalb muss man was machen? Kritisch prüfen. Man muss forschen, nachdenken, miteinander ringen, um das, um was es da geht. Ja? Das ist nicht so, dass einer beanspruchen kann, bloß weil du hier im Schloss bist, er hat die Wahrheit als Schlosser und ich eben nicht. Das geht auch gar nicht. Was ist die Quelle? Die Vernunft. Unsere Vernunft. An der wird alles gemessen. Und die Vernunft, die wendet sich gegen Autorität, gegen Tradition, auch wo nötig gegen die Gemeinschaft. Da steht man lieber mit seiner Einsicht allein. Das ist das, was dieses Moderne ausmacht. Und jetzt ist ganz was Wichtiges. Wir haben aber noch was Drittes. Und das ist, was eher die Jüngeren, ich sage eher die Jüngeren ausmacht. Das ist ganz was Wichtiges. Bitte ja nicht das so machen. Ältere, nicht ganz so alte Jüngere. Wir haben Jüngere, die sind komplett prämodern geprägt. Wir haben eine große Mischung. Und auch nicht jeder Mensch ist einfach nur eins. Wir können ganz unterschiedlich unterwegs sein, je nachdem, um was es geht. Aber jetzt ist, was ist das Postmoderne? Und da ist jetzt das Wichtige. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt überhaupt nicht einen, der die Wahrheit hätte. Gar nicht. Wer könnte sich denn sowas anmaßen? Und es ist auch so, jeder hat seine. Und da geht es nicht darum, hast du jetzt die Wahrheit, habe ich sie oder vielleicht du, sondern dir hilft es, ist ganz in Ordnung. Und wenn dir was anderes hilft, ist auch in Ordnung und mir hilft sowieso was anderes. Also man streitet gar nicht mehr im Blick auf das, was an Anspruch an Wahrheit da ist. Man prüft es auch gar nicht mehr kritisch und sagt, ah ja, okay, ist okay. Aber es ist sinnlos, darüber wirklich zu streiten. Weil man aufgegeben hat zu denken, dass es überhaupt so etwas wie eine Wahrheit gibt. Es gibt nur unterschiedliche Sichtweisen. Und deshalb kann es nicht darum gehen, für die Wahrheit zu kämpfen, um sie zu streiten, sondern man muss einfach akzeptieren, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt. Und das bedeutet dann, was ist entscheidend? Die eigene Erfahrung, die eigene Wahl. Ja? So, und jetzt, das können wir ewig ausführen. Was mir wichtig ist, was mir ganz wichtig ist. Wir dürfen nicht, also ich fange jetzt mal da an, wenn wir hierher kommen, zu Menschen, die so geprägt sind, so Verständnis und Wahrheit haben, und dann sagen, die Bibel als heilige Schrift sagt ganz klar so und so und aus dem Grund gilt das. Braucht ihr überhaupt gar nicht sagen. Weil das für so jemand nicht denkbar ist. Der sagt von vornherein, ja, und was ist im Koran? Und was ist mit? Und da geht es gerade so weiter. Der kann gar nicht nachvollziehen, wie jemand auftreten kann und sagen kann, die Bibel sagt als Wort Gottes. Das ist für den komplett Quatsch. Sinnlos. Es macht also null Sinn, wenn man so kommt bei solchen Menschen. Was aber braucht es da? Wenn, und jetzt machen wir das ganz positiv, wenn jemand sagt, wenn das dir hilft, ja, dann ist er mindestens mal bereit, etwas zu hören. Wenn wir dann bezeugen, was Jesus für uns in der Hinsicht, in jener Hinsicht ist, ist das überhaupt kein Problem. Er muss nicht erst ein anderes Wahrheitsverständnis gewinnen, um das Evangelium hören zu können. Das finde ich so wichtig, weil manche Christenmenschen kämpfen wie verrückt. Es ist furchtbar mit der Postmoderne. Und dass die kein Wahrheitsbewusstsein mehr haben, ja meine Güte, ist das so furchtbar wichtig. Also jetzt, mir geht es darum, wie müssen wir bezeugen? Ich bin natürlich vom Denken her, also da ist jetzt heute Abend keine Zeit, aber ich will das wenigstens sagen. Das, was sich da postmodern gibt, im Sinne von jeder hat seine Wahrheit, da braucht es meines Erachtens noch ziemlich viel Aufklärung, denn auch diese Sichtweise ist im Letzten auf eine verborgene Weise auf Autorität gründend. Weil wir können nie überhaupt irgendetwas verstehen, ohne zunächst von Autoritäten her etwas zu übernehmen. Also ganz einfach gesprochen, wie in der Mathe gelernt in der Schule. Da hat irgendwann ein Lehrer gesagt, 2 mal 2 sei 4. Und 9 geteilt durch 3 sei 3. Das hätte er nicht gewusst, weil er geboren seid und eine Vernunft hattet. Sonst hat euch jemand beigebracht. Ihr haltet es natürlich jetzt für vernünftig, aber nur deshalb, weil es euch jemand beigebracht hat. Und das ist so, das, was ein Postmoderner denkt und wie er denkt, ist nicht einfach so, das ist halt so, sondern auch das ist gelernt. steht alles in einer Tradition. Aber wie gesagt, das können wir jetzt nicht ausführen, da bräuchte man ein paar Stunden dazu. Ich will es bloß wenigstens gesagt haben. Nur was mir wichtig ist, es ist gar kein Problem, dass Leute, so wie sie Wahrheit denken, postmodern unterwegs sind. Macht überhaupt nichts aus. Es macht deshalb nichts aus, weil Jesus, Paulus, die sind immer wieder in Denkräume und Traditionsräume und Kulturräume gekommen, wo die Leute sowieso komplett was anderes gedacht haben. Deshalb macht es überhaupt nichts aus. Ja? Aber wir sollten wahrheitssensibel sein, wenn wir Menschen, die so geprägt sind, kommen mit, das Wort Gottes sagt, so ist es. Brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, können wir einpacken. Das ist mir wichtig, dass wir das nicht machen. Jetzt im Blick auf den Moderner, das ist das, was wir normalerweise, jetzt einmal an CVDems, mir als Ausbildungsstätte, das ist das, was uns ausmacht. Wir sagen, kritisch prüfen, nachdenken, hin und her. Optimal, wenn Leute so unterwegs sind, so wie ich mit dem Referent damals bei der politische Tage, wir haben abendelang diskutiert, dauernd. Da war genau das möglich. Und das ist jetzt wichtig, wo solche Leute sind, dass wir nicht verlangen, ihr müsst einfach das Evangelium glauben, sondern ihr dürft eure Fragen stellen, eure Bedenken äußern. Dass das möglich ist, das braucht jemand, der modern geprägt ist. Und dann wird das Evangelium spannend. Ich finde das bis heute einfach klasse. Ja? Jetzt aber, was macht man, und jetzt mich nicht falsch verstehe, dass es gleich konkret wird, eine ganz ordentliche Anzahl von sogenannten Russlanddeutschen sind so geprägt. Ich habe als Pfarrer, als junger Pfarrer damit zu tun gehabt und ein anderer Kollege, ein liberaler Kollege hat mich eingeladen und gesagt, komm mal in meine Gemeinde, ich kriege das nicht hin, ich habe so viele Russlanddeutsche, wie mache ich das? Und dir vertrauen sie vielleicht mehr, weil sie bei dir merken, du glaubst nur traditioneller. Und dann bin ich wirklich gekommen, habe da 4 Abende gemacht. Und der Punkt ist jetzt der, da ist ganz wichtig, sich wiederum auf die einzulassen und dann zu zeigen, in welcher Weise Jesus, das Wort Gottes, bei uns Autorität hat. Also, selbst wenn ich jetzt eher modern geprägt bin, also ich persönlich, dass ich mich genau darauf einlasse und nicht von denen verlange, was für mich der normale Weg ist. Also, jetzt sehen wir es, glaube ich, was ich damit will. Was wir brauchen, ist, keine Angst davor zu haben, wie unterschiedlich Wahrheit konzeptualisiert wird. Das war nie anders. Aus meiner Überzeugung gab es das nie, dass man einen gemeinsamen Horizont hatte, auf den man sich halt beziehen können und sagen können, da sind wir uns alle einig. Das hat es nie gegeben in Wahrheit. Auch wenn manche sich das vorgemacht haben, dass es so gewesen sei, es war nie so. Und ich sage was ganz arg Schönes. Ich bin ja jetzt 59 morgen.
Schon so alt.
Du kannst gar nichts machen, wenn du Jahrgang, wenn du unter 60 geboren wirst, dann bist du 2020 aber 59. Aber jetzt, ich habe ja viel gelesen und viel nachgedacht und habe lange gedacht, dass es furchtbar wichtig wäre, welches Verständnis wir von der Bibel haben, von der Wahrheit und allem Möglichen. Jetzt bin ich im Morgen 59 und sage, es ist was viel Besseres. Nicht unser Verständnis ist das Entscheidende, sondern dass Jesus in dem, was ihn ausmacht, er bringt sich so zum Zug, dass er das selbst dahin bringt, wo jemand ein völlig verqueres Verständnis hat von Wahrheit und Unwahrheit oder sonst was. Es ist nicht einfach unser Vorverständnis, das, was wir denken, das sei so alles entscheidend. Ich bin da inzwischen gelassener. Vor 30 Jahren habe ich anders gedacht, aber ich bin jetzt ein bisschen älter geworden. Also, aber jetzt machen wir weiter. Kai, nächste Folie. Jetzt kommt eine nächste Verpflichtung. Also, das erste war Jesus gegenüber, anderen gegenüber und jetzt uns selber gegenüber. Denn es geht ja darum, wie müssen wir bezeugen. Und da sage ich Folgendes. Es geht darum, dass wir mit uns selber tiefer in Kontakt kommen. Fortgesetzt tiefer in Kontakt kommen. Und ich habe es konkretisiert, dass ich sage, mit dem, was unsere Armut ausmacht, und jetzt meine ich geistliche Armut, menschliche Armut, denn wir als Christen überspielen dieses gern und denken, wenn wir Jesus wirklich bezeugen wollen, dann müssten wir eigentlich dastehen als die, die sagen, wir haben's, wir sind's. Weil wir dann denken, dann würden wir überzeugend bezeugen. Ich halte das für falsch. Denn wir sind bleibend arm. Bleibend arm, bedürftig, angewiesen. Und damit tiefer in Kontakt zu kommen, ist die eine Seite. Aber die andere jetzt, das, was uns reich macht. Denn wie heißt es, 2. Korinther 8 und 9, wunderschön, er, der reich war, wurde arm, damit wir reich würden. Wir haben ja im Evangelium wirklich etwas, einen Schatz, wo wir reich sind zutiefst. Beides. Zugleich. Nicht das eine ohne das andere. Aber da wieder, keine Einseitigkeit. Und damit immer mehr und immer tiefer in Kontakt zu kommen. Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig für uns zunächst, weil wir immer in der Gefahr stehen, zu überlegen, wie müssten wir sein, damit wir überzeugender sind. Dass wir ein besseres Vorbild sind, und jetzt, je nachdem, wie ihr denkt. Und dann ist alles verloren. Es geht darum, wir bezeugen. Und zu dem, was uns ausmacht, gehören beide Seiten. Das ist der Paulus, der ist nicht umsonst einer gewesen, dem Gott den sogenannten Pfahl im Fleisch, 2. Korinther 12, erhalten hat. Damit er nicht als Überflieger daherkommt. Und deshalb gehört eine bleibende Schwäche, eine bleibende Armut zur Bezeugung des Evangeliums. Wer das von uns weghaben will, der will was weghaben, was mindestens vom Neuen Testament her notwendig dazugehört. Damit eben nicht die Herrlichkeit uns selber zukommt. Paulus wählt ja dieses schöne Bild, dass er sagt, es ist uns in irdenen Gefäßen gegeben. Damit sichtbar ist, nicht wir die Gefäße sind's, sondern Jesus ist es. Und deshalb gehört es notwendig zur Bezeugung des Evangeliums dazu. Ich setze noch eins drauf. Das Verrückte ist ja Folgendes. Andere Christenmenschen erschließen uns Evangelium. Wir schauen auf, lernen von ihnen, sind unsere Vorbilder. Und dann erleben wir Enttäuschungen im Blick auf sie. Das ist richtig bitter. Gott hat sich, glaube ich, was dabei gedacht. Dass das immer passiert, immer, nie anders, damit wir nicht an Menschen im Letzten bleiben, sondern dass uns sichtbar wird, die bleiben begrenzt, arm und schwach. Das Evangelium ist Jesus und nicht dieser tolle Mensch. Ich glaube, deshalb ist eine bleibende Begrenzung an der Stelle fast so etwas wie eine Notwendigkeit. Dann authentisch. Authentisch meine ich das, dass wir nicht daherkommen und Jesus so bezeugen und sagen, seit ich an Jesus glaube, habe ich keine Angst mehr. Seit ich an Jesus glaube, werde ich getrost älter, was machen mir schon Schmerzen aus? Ja, es gibt ja solche vollmündige Leute, die meinen, dadurch wird sie Jesus, so müssen wir ihn bezeugen, dass man sieht, wie toll er ist. Das ist doch alles andere als authentisch, weil genau an der Stelle etwas ausgeklammert wird, was zu uns gehört. Aber, und jetzt ist mir an der Stelle noch besonders wichtig, ehrlich und offen, dass wir bereit sind, etwas. Und das ist Paulus jetzt wieder, 1. Thessalonicher 2, wo er davon redet, wie er nach Thessaloniki das Evangelium gebracht hat. Wo er dann sagt, wir haben euch Anteil gegeben an unserem Leben. Der hat nicht einfach nur von Jesus geredet, sondern hat Anteil gegeben an dem, was ihn ausmacht. Wo wir etwas von uns zeigen, von uns, ehrlich, Dort entsteht eine Verbindung zu Menschen, die noch nichts glauben, die vielleicht was ganz anderes glauben. Das ist, glaube ich, das größte Geheimnis. Also neben dem wirklichen, was ich vorher gesagt habe, mitfühlend, verstehend, also sich einlassend auf der andere, das ist der andere Pol, bereit sein, etwas von uns selber mitzuteilen. Ohne das, meine Überzeugung, ist es noch nie gegangen. Aber in unserer Zeit noch weniger. Und gerade bei denen, die postmodern geprägt sind, ist das der Schlüssel, ganz häufig. Also bei ganz vielen Jungen, da ist auch wurscht, dass ich 59 morgen werde. Wenn die merken, dass ich authentisch rede, das ist gar kein Problem, da spielen die paar Jahrzehnte, die dazwischen sind, überhaupt keine Rolle. Aber das war schon bei meinem Vater so, der Mechaniker war, der authentisch war. Wenn der mit 60 Jahren bei 16-Jährigen war, die in ihm zugehört. Und zwar 2 Stunden lang. Weil er ehrlich war. Weil er verwundet war in seiner Seele und nicht so getan hat, als wäre es nicht. Und das ist mir ganz was Wichtiges. Damit öffnet sich eine Verbindung im Blick auf diejenigen, denen wir das Evangelium bezeugen. Der dritte Punkt, liebend habe ich hingeschrieben, mit anderen teilen. Was meine ich? Ein Mensch spürt sofort, ob die Einsicht, die ich habe, ich mache es jetzt mal so, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob du das warst. Du hast mir vor Jahren was im Blick auf den Darm gesagt. Ist das richtig? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Im Blick auf meinen Darm.
Nein.
Warst nicht du. Also es war hier, hier war ein Engel damals, der hat eine Ähnlichkeit gehabt mit dir. Hier war ein Engel gesessen, der mich danach angesprochen hat und mir was ganz Wesentliches gesagt hat im Blick auf meinen Darm. Und seitdem geht es mir besser. Der hat gesagt, hör auf mit Milch trinken. Und ab dem nächsten Tag habe ich aufgehört, Milch zu trinken. 14 Tage später bereits ging es mir um 50% besser. Und ich habe vorher, weil der Internist immer gesagt hat, ich soll jeden Morgen, bevor ich was esse, 1/4 Liter Buttermilch trinken. Ich habe jahrelang jeden Morgen um 5 Uhr 1/4 Liter Buttermilch getrunken. Und nachher hat sich rausgestellt, es war das größte Gift. Aber jetzt, warum ich das sage, nein, nicht wegen der Uhrzeit. Aber jetzt weißt du, warum ich sage, der hat damals in einer genialen Weise mir das gesagt. Der ist nicht dahergekommen und sagt, es macht sie alles falsch. Und der hat gesagt, ich hatte auch Divertikulitis. Da sage ich, wie, auch? Ist nicht mehr. Ja, potenziell bleibt es ja, aber ich habe keine Probleme mehr. Ja, wie geht sowas? Ja. Und jetzt hast du gemerkt, der hat Interesse, dass es mir möglichst auch besser geht. Wird euch ja auch so gehen, es gibt Ärzte, die sind, ich sage es vorsichtig, ganz vorsichtig, die sind einzig und allein darauf aus, uns zu zeigen, dass wir nichts verstehen und dass sie aber wissen, was richtig ist. Also ich sage es vorsichtig gesagt, auf Deutsch Arschlöcher. Jetzt gibt es aber glücklicherweise ganz andere. Es gibt glücklicherweise ganz andere. Was machen die? Du spürst, dass die wirklich der richtige Beruf haben. Weil die, ich kann es dir nur sagen, du hast das Gefühl, von vornherein, die wollen, dass es dir besser geht. Und dann nützen sie alles, was sie wissen, alles, was sie an Wahrheit haben, nicht, um mir das Gefühl zu geben, du weißt, was haltet, sondern du spürst zutiefst, dass sie dir so zugewandt sind, dass dir wirklich geholfen wird. Und das ist, was meines Erachtens ganz Entscheidendes. Ob wir im Sinne Jesu so lieben, ob wir Liebende sind, müsste jetzt in wieder eine Stunde darüber reden, wie geht es, dass wir das immer mehr werden. Aber ihr fangt ja nicht bei Null an. Also die Grundfrage ist die, ob wir die Menschen, denen wir das Evangelium bezeugen, lieben. Das ist die Grundfrage. Ob wir sie lieben. Kai, die nächste Folie bitte. Es gibt eine geniale Geschichte, 2. Könige 6 und 7 wird ihr erzählt. Da waren etliche Aussätzige. Samaria, die Hauptstadt von Nordisrael, war belagert durch die Syrer. Die Hungersnot war so groß, dass man bereits Kinder angefangen hat zu verspeisen. Und diese Aussätzigen vom Stadttor, die sagen eines Tages, jetzt verreckt man dann sowieso. Die in Stadt lassen sie uns nicht mehr rein. Wir gehen jetzt einfach ins feindliche Lager. Entweder geben die uns was zu essen, nehmen uns gefangen, oder sie bringen uns gleich und dann sterben wir schon nicht so qualvoll. Die gehen da hin ins Lager und finden das Lager in folgender Weise vor. Die Feinde sind nicht mehr da. Da heißt in der Bibel, ein Gottes Schrecken in der Nacht auf die gefallen und da sind die Hals über Kopf geflohen. Und jetzt kommen die ins Lager. Ist niemand da? Aber da gibt's Gold. Und vor allem schlagen sich der Ranzen voll, liegen in der Sonne, rülpsen vor sich hin. Die mit mir vorher am Tisch standen, verstehen jetzt, warum ich das sage. Rülpsen vor sich hin, ja? Ranzen spannt und sie sind glücklich. Sagen, wer hätte das gedacht, dass der Tag so toll wird? Und jetzt kommt dann genau dieser Vers, also die liegen da, sozusagen Ranzen spannt nebeneinander in der Sonne. Und jetzt sagt einer, sprach zum anderen, lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft, da steht das hebräische Wort für Evangelium. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht am Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Das ist die schönste Geschichte, die es dazu gibt. Dass solche, die hungrig waren, die arm waren, die nichts hatten, die werden gesättigt. Und als solche sagen sie, Mensch, komm, oder? Das müssen wir doch mit den anderen teilen. Also, wenn wir, also da ist ja so das Elementare, dass der andere auch überleben kann, damals. Also, dass sie sagen, wir haben jetzt was gekriegt, was uns leben lässt. Lass uns das nicht für uns behalten. Und das finde ich die minimalste Form von Liebe. Dass ich sage, das, was ich im Evangelium empfangen habe, was mir Jesus ausmacht, was sich mir da erschlossen, gegeben hat, das teile ich mit anderen. Ja, das ist die Minimalform von Liebe aus meiner Sicht. So wie wenn ich Brot habe und ein anderer Hunger, dass ich es mit ihm teile. So, das war diese dreifache Verpflichtung, die meines Erachtens mindestens bedacht werden muss. Und jetzt kommt ein für mich ganz wichtiger Schluss. Das, was in allen Teilen drin war, will ich jetzt am Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen. Jetzt die letzte Folie. Der Knackpunkt ist der, wie erschließt sich uns eigentlich Wahrheit? Und das finde ich was eins vom Schönsten überhaupt. Wie erschließt sich uns auch eben die Wahrheit des Evangeliums? Nun, die ist attraktiv. Das, was Jesus ausmacht, wie er mit Menschen umgeht, ich finde das faszinierend. Ich muss dir jetzt nicht so gehen. Aber es passiert. Und es ist selbst Leute, die vom Denken her sagen, ich bin Atheist, finden immer wieder mindestens Teile an Jesus attraktiv. Und da braucht es nicht, dass sie erst anders denken müssten. Dann, was ich ganz wichtig finde, Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit, Jesus hilft. Wo Menschen in Not sind, sind sie offen für Dinge, wo sie sonst, wenn sie nicht in Not sind, nicht offen sind. Und das ist bis heute so. Menschen glauben die abstrusesten Sachen, wenn sie in Not sind. Ja, der letzte Scheiß, glaube ich, wo ich nie glaube, dass das mir so schlecht gehen könnte, wie man es will. Ich würde mich nie auf bestimmte Sachen einlassen. Ich nicht. Aber das Sprichwort sagt nicht umsonst, Not lehrt beten. Und ist so, da wo wir Not erleiden in der Tiefe, da sind wir offen. Und so ist es da auch. Dann Es ist einfach so, das Geniale an der Wahrheit, die trifft uns. Die fragt uns nicht, woher könntest du dir vorstellen, das auch so zu sehen? Das kann eben, das kann es, wenn man Arzt sein kann, wenn ein Freund was sagt und eben am Evangelium, das trifft uns und lässt uns plötzlich nicht mehr los. Da fangen wir nicht erst vorher abstrakt an nachzudenken, was halte ich für Wahrheit. Sondern da lese ich die Geschichte von Kain und Abel und merke plötzlich, ich bin ja auch so ein Brudermörder. Ja? Und da fange ich nicht an, erst nachzudenken, wie ist das mit Wahrheit und was ist mit der Wirklichkeit des Menschen. Sondern es trifft mich. Dann sie befreit. Manchmal ist es so, dass uns etwas so aufdrängt, wir lassen uns darauf ein, auch im Blick auf Jesus, und merken plötzlich, Mensch, das ist ja dermaßen befreiend. Dann, sie ist gewinnend. Also das ist was ich faszinierend finde an der Wahrheit, überhaupt. Die hat was Gewinnendes. Und innerlich Überwindendes, die bringt uns in Bewegung. Es ist also nicht so, wir müssen uns erst bewegen, sondern da geschieht mit uns was. Und dann aber auch, da wo es sich uns Jesus erschließt, seine Wahrheit bindet uns. Das ist so. Das, was uns lebensförderlich hilft, befreit und so weiter, ist gleichzeitig so, wir wollen nicht mehr davon lassen. Ist immer so, wo wir etwas wirklich erkannt haben, das ist immer bindend. Und aber nicht jetzt, das muss so sein, sondern es ist so. Immer. Ja, da wo, also ich jetzt, ich werde nicht mehr Milch trinken. Wäre blöd. Das wieder stärker anfangen. Ja? Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt zum Schluss. Was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Wie müssen wir bezeugen? Wir müssen bedenken, was wir bezeugen, deshalb müssen wir von Jesus her denken. Wir müssen von den Menschen her denken, denen gegenüber wir das Evangelium bezeugen. Und es geht darum, wir bezeugen das. Das Entscheidende aber liegt darin, dass wir im Vertrauen darauf, dass Jesus als der Lebendige, dass der Heilige Geist als der, der Menschen zutiefst kennt, berühren kann, dass der wirkt. Und das ist jetzt der tiefste Sinn von dem, was der sogenannte Missionsbefehl in Matthäus 28 ausmacht. Wir lesen das ganz oft so, dass es dort heißt, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende, und dann sagen wir, oh, wie schön, dass Jesus uns nicht allein lässt. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Also, nee, das stimmt sowieso, dass er uns nicht allein lässt, aber das ist nicht der Sinn von dem Text. Sondern der Sinn von dem Text ist, wo ihr Evangelium verkündigt, wo ihr Menschen zu Jüngern macht, wo ihr tauft, da bin ich als der Wirkende gegenwärtig. Darum geht es in Matthäus 28. Und dass wir darauf vertrauen, wir brauchen nicht äußere Machtmittel oder was auch immer, sondern wir vertrauen genau darauf, dass er selber das Wort ergreift durch unser Zeugnis hindurch. Darum geht's. Und deshalb, wie müssen wir bezeugen? In dieser Demut, liebend, vor allem aber in diesem Vertrauen und deshalb ihn darum bittend, dass er in der Weise sich selber zum Zug bringt. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt und denkt. Ja, also ich bin fertig.